Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, hallo. Wer schafft es, die größte Aufmerksamkeit zu bekommen? Wenn in den USA Präsidentschaftsbewerbungen verkündet werden, ist der Medienrummel ohnehin groß. Da muss man sich als Bewerberin oder Bewerber schon was einfallen lassen, um sich auch gegen die parteiinterne Konkurrenz durchzusetzen. Bei Ex-Präsident Donald Trump klang das, wir erinnern uns, im letzten Jahr noch so.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Hätte auch in einem anderen Jahr sein können, ist jetzt nicht ganz neu, was er da erzählt hat. Eher wenig aufregend, so kennt man ihn. Ganz anders wird sich das wohl bei seinem Parteikollegen Ron DeSantis anhören, der heute seine Bewerbung verkündigen will. Darüber sprechen wir jetzt. Die große Aufmerksamkeit ist ihm sowieso sicher, denn er gilt als größte parteiinterne Konkurrenz für Ex-Präsident Donald Trump. Heute Abend will der Republikaner und aktuelle Gouverneur von Florida Ron DeSantis seine Präsidentschaftsbewerbung bekannt geben und schafft es schon, vorab Schlagzeilen zu machen. Er wird es Medienberichten zufolge nämlich bei Twitter tun. Ausgerechnet beim ehemaligen Lieblingsmedium von Trump und dazu noch im Gespräch mit Twitter-Chef Elon Musk, der ihn zu seiner Bewerbung befragen wird, das hat er schon bestätigt. Wer profitiert da von wem? Das habe ich vor der Sendung mit Tobias Entler besprochen. Er ist Amerikanist, Politologe und freier Publizist mit dem Schwerpunkt USA. Ich habe ihn als erstes gefragt, für wie ungewöhnlich er die Wahl von Twitter als Verkündungsplattform für die Präsidentschaftsbewerbung hält.
Nun, das ist erstmal ungewöhnlich. Es ist ein deutliches Zeichen, dass Ron DeSantis ja die Allzweckwaffe der Konservativen sein möchte. Er übernimmt das, was er bei Trump vor allem 2016, auch 2020 nochmal beobachtet hat, was sehr gut funktioniert hat, und drückt dann seinen eigenen Stempel drauf. Es ist ungewöhnlich, da haben Sie recht mit Ihrer Frage. Er muss auch etwas finden, was sein Profil schärft gegenüber Trump und dann in den nächsten Schritt, wenn es nach ihm geht, natürlich auch gegenüber den demokratischen Konkurrenten.
Was übernimmt er von Trump?
Nun, das ist typisch DeSantis. Wir sehen das bei den Inhalten. Er übernimmt also den Kampf gegen diese vermeintlich überzogene politische Korrektheit und dieses ganze, das wird man doch noch sagen dürfen, Motiv und die Denunzierung der politischen Eliten in Washington, das brachial-patriotische und so fort. Aber wir sehen es eben jetzt auch bei der Strategie, wir sehen es bei den Plattformen, wo diese Botschaft ausgerollt werden soll. DeSantis möchte das Medium von Trump übernehmen, ohne dass dieser 2016 niemals gewonnen hätte. Wir sehen es an der großspurigen Ankündigung, ist ja schon ewig jetzt im Raum, heute Abend soll es passieren, um 18 Uhr Ostküstenzeit im Livestream. Und es wird auch Zeit. DeSantis muss sich sputen. Trump ist ja drauf und dran, auf Twitter zurückzukehren. An seiner Stelle würde niemand fast 87 Millionen Follower aufgeben. Also DeSantis muss sich jetzt positionieren, wenn er hier die Nase vorn haben will. Gleichzeitig ist es ein gewiefter Taktiker, ist jemand, der sehr zweigleisig fährt, der lange jetzt durchs Land getourt ist, also analog, seine Ideen debattiert hat, sein Buch promotet hat, bei Fox News morgen Abend wohl auch noch auftreten möchte. Das heißt, er lässt nichts aus, aber Twitter ist so das Hauptfeld, auf dem er sich positionieren möchte.
Trump hat seine Fans quasi ja zu sich nach Hause geholt bei seiner Ankündigung, seiner Präsidentschaftsbewerbung, seiner erneuten. Bei DeSantis sieht das jetzt anders aus. Die BBC etwa schreibt, Musk hat die Plattform, um DeSantis zu stärken, aber auch um ihm Schaden zuzufügen, wenn er will. Wie riskant ist das denn für DeSantis jetzt auf Twitter?
Ja, Sie sprechen zwei wichtige Aspekte an, die beide riskant sind für DeSantis. Der eine ist die Tatsache, dass das Trump-Lager hier eine Chance sieht, ihn zu attackieren. Die tun sich ja schwer damit. Er war lange ein Zögling von Trump, sein Lieblingssohn, in Anführungszeichen, die Formulierung kommt von Trump. Jetzt ist er in Ungnade gefallen. Aber da ist eine Chance für das Trump-Lager zu sagen, der geht jetzt über Twitter. Das ist so in etwa die unverfänglichste und die ungefährlichste Form, die sie wählen können, weil es keine spontanen Zwischenrufe oder Fragen von Journalisten, Journalistinnen geben kann, weil alles unter Kontrolle ist, wenn sie so wollen, weil sie sich auch noch den Chef des Unternehmens Musk mit auf die Bühne holen. Also was soll da schiefgehen? Das ist völlig abgesichert. Und Trump sagt, das ist genau der falsche Weg. Ich bin an den Menschen dran, ich setze mich aus, ich debattiere. Das ist das eine Risiko. Das andere ist, dass Menschen im Zweifelsfall gerne das Original haben wollen und nicht die bessere Kopie. Und das Original in Bezug auf die sozialen Medien und Twitter, und das war eine Erfolgsgeschichte, das muss man neidlos anerkennen, ist Donald Trump. Da kann die Kopie noch so gut sein. Am Ende wollen Menschen das Original. So ist Trump für DeSantis kaum zu schlagen. Also versucht er einen anderen Weg. Und er sagt, was euch bei Trump gefallen hat, bekommt ihr mindestens so pur von mir, aber in modernisierter Form. Ich steige gleich ein in den sozialen Medien virtuell. Ich will möglichst viele erreichen. Das ist im Nachgang alles abrufbar, nicht wie bei einer Rede von Trump, die irgendwo auf einem Flugzeughangar stattfindet. Ihr könnt euch im Nachgang mit mir auseinandersetzen. Es ist vermeintlich transparent und so fort.
Mit Elon Musk wird ja auch nicht irgendwer mit DeSantis sprechen. Ist immerhin der zweitreichste Mann der Welt und er hat seine ganz eigene politische Agenda. Das konnten wir auch ganz gut live mitverfolgen, seitdem er Twitter übernommen hat. Das ist ja nicht nur eine Möglichkeit für Musk, Aufmerksamkeit für Twitter zu schaffen. Was steckt noch dahinter?
Er selbst ist ja schwer politisch zu greifen, hat in der Vergangenheit auch demokratisch gewählt, zum Beispiel. Es könnten ganz schnöde Businessmotive sein. Twitter ist am Kämpfen, seit Elon Musk die Plattform übernommen hat. Es funktioniert nicht so, wie er sich das gedacht hat. Verschiedene Modelle sind gescheitert. Er braucht einfach was, was Aufmerksamkeit generiert. Er braucht was Neues. Und diese Gesprächsformate im Livestream über Spaces, das könnte was sein, so hofft Musk, um Menschen wieder zurückzuholen zu Twitter, die ihm von der Stange gegangen sind. Also ein offizielles Endorsement, eine offizielle Unterstützungsbekundung für DeSantis ist es laut Musk noch nicht. Aber natürlich ist es eine Ansage, dass er sich jetzt mit ihm live ins Gespräch begibt.
Sagt der Publizist und USA-Experte Tobias Endler. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und weitere Infos zu DeSantis Kandidatur finden Sie unter deutschlandfunk.de/mediasres. Wiener Zeitung ist das, was man wohl ohne Zweifel als Blatt mit Tradition bezeichnen kann. Seit 1703 erscheint sie schon und sie ist damit die älteste Tageszeitung der Welt. Doch Ende nächsten Monats ereilt sie das Schicksal, das schon viele vor ihr erlitten haben. Die Wiener Zeitung wird ab Anfang Juli nur noch online erscheinen. 10-mal im Jahr ist dann auch noch eine gedruckte Ausgabe geplant, aber halt kaum noch. Die Schließung der Zeitung geschieht unter Protesten und ist in Österreich nicht unumstritten. Medienjournalist Michael Mayer hat sich für Medias Res in Wien umgehört.
Genau, start gleich mal los.
Ja,
beim Bundesrat, ne?
Gut, also ich meine, es wird heute wohl einen Beschluss geben.
In der Redaktionskonferenz der Wiener Zeitung ist es ruhiger geworden. Allerdings liegt das nicht an der baldigen Schließung, sondern daran, dass viele Redakteure, Reporter und Reporterinnen schon seit Corona-Zeiten aus dem Homeoffice arbeiten. Der ehemalige Chefredakteur der Wiener Zeitung hat das Blatt schon vor Wochen für eine Stelle in einer anderen Zeitung verlassen. Interimschef ist Thomas Seifert. Seifert erzählt, dass man über Monate mittels Demos, öffentlicher Diskussionen und Lobbyarbeit das Ende der Zeitung verhindern wollte. Vergebens. Mitte Mai wurde im Wiener Nationalrat und im Bundesrat die Umstellung auf online durch die regierende ÖVP und die Grünen-Fraktion besiegelt. Was nun kommen soll, ist unklar, sagt Seifert.
Es wird so ein Hintergrundding sein, aber keine tagesaktuelle Berichterstattung. Es gab auch Kritik, dass es eben zu wenig internationale Berichterstattung vorgesehen ist. Zu wenig Berichterstattung über kulturelle Angelegenheiten und dass so dieser Zugang so Constructive News oder Constructive Journalism sein wird. Aber ein anderes Produkt in jedem Fall. Wird Wiener Zeitung heißen, wird aber ein anderes Produkt sein.
Die Umstellung auf Online war vermeidbar, meint Seifert, denn der türkis-grünen Regierung aus ÖVP und Grünen lagen mehrere Konzepte von österreichischen Investoren vor. Diese seien aber aus verschiedenen Gründen nicht realisierbar gewesen, so jedenfalls sagte es Eva Blimlinger, grüne Nationalratsabgeordnete und Sprecherin für Kultur und Medien in einer Parlamentsdebatte.
Es war natürlich so, dass wir alles sehr genau geprüft haben. Und leider, muss ich sagen, hat nichts irgendwie von dem, was uns da angeboten wurde, nur ansatzweise einer operationalisierenden Lösung entsprochen. So leid es mir tut. Und so war der Entschluss zu sagen, okay, wir gehen einen neuen Weg, wir transformieren die Wiener Zeitung in eine Digitalzeitung.
Und trotz dieses Digitalkonzepts, das unter anderem auch hintergründigere Texte und längere Beiträge vorsieht, werden voraussichtlich 2/3 der Redaktionsstellen der Wiener Zeitung wegfallen. Geplant ist, so war unlängst in der Zeitung Der Standard zu lesen, eine Art demokratiestärkendes Online-Portal, das sich inhaltlich an der Deutschen Bundeszentrale für politische Bildung orientieren soll. Mit einer Tageszeitung hat dieses Konzept nichts mehr zu tun. In einem kleinen Markt wie dem österreichischen, der ohnehin nur eine Handvoll Qualitätszeitungen hat, fällt nun ein wichtiger Titel weg, kritisiert Daniela Kraus, Generalsekretärin des Presseclubs Concordia, in dem viele Journalisten und Journalistinnen organisiert sind. Kraus sagt, dass das Gesetz über die Umstellung auf digital viel zu schnell entworfen wurde.
Wir in der Concordia hätten ein Modell vorgeschlagen, dass man mal über einen gewissen Zeitraum, also 3 Jahre, sich Zeit nimmt, um tatsächlich Konzepte entwickeln zu lassen, um dieser Zeitung, und zwar aus unserer Sicht, das Wichtige ist die Redaktion und nicht das, was drumherum passiert, ein neues Konzept und neue Möglichkeiten zu eröffnen. Das Problem ist halt, wir sind im Jahr 2023 nicht gerade am Beginn der Digitalisierung und die Nischen, die man noch erschließen kann, auch im Digitalen, sind nicht so zahlreich. Also einfach wäre das sicher nicht. Und die hier neu aufzustellen, aber das bedürfte schon einer ziemlichen Anstrengung, dass man da ein überlebensfähiges Konzept herstellt.
Der noch amtierende Chefredakteur Thomas Seifert vermutet, dass es auf Seiten der ÖVP-Fraktion im Wiener Nationalrat ohnehin kein großes Interesse an der Rettung der Wiener Zeitung gegeben habe. Denn bereits seit Jahren habe die ÖVP versucht, die Zeitung zu torpedieren und ihre Finanzierung zu kappen. Da nun die EU-Richtlinie umgesetzt werden musste, die die sogenannten Pflichtveröffentlichungen in den Printzeitungen abschafft, war die Gelegenheit günstig. Seifert vermutet daher die Absicht, die Zeitung zu schließen.
Wenn da die Redaktion im Gesamten gefeuert wird, dann habe ich tatsächlich die Befürchtung, dass hier man auch versucht, kritische Stimmen loszuwerden. Wenn das so ist, dass da massenweise die Kolleginnen und Kollegen sozusagen an die Luft gesetzt werden, dann würde ich diesen Verdacht hegen.
Sagt Thomas Seifert, Chef der Wiener Zeitung. Über deren Zukunft berichtete Medienjournalist Michael Mayer. Oder soll man es lassen? Mit dieser Frage zur Seenotrettung und einem Pro und Contra zum Thema erhitzte die Wochenzeitung Die Zeit vor 5 Jahren die Gemüter und führte zu einer weitreichenden medienethischen Debatte. Am Ende entschuldigte sich die Chefredaktion damals für die Artikelüberschrift und die Aufmachung. 5 Jahre später greift Die Zeit mit einer Frage wieder daneben, findet unsere Medias Res Kolumnistin.
Medias Res. Die Meinung von Samira El-Wassil.
Die Welt zum Sprechen bringen. Das möchte Zeit Online im Rahmen eines Digitalexperiments namens The World Talks. Hierzu werden Menschen, die möglichst weit voneinander entfernt leben und unterschiedliche Positionen zu verschiedenartigen Sachverhalten haben, zusammengebracht. Via Videotelefonie starten sie einen Dialog, der unter normalen Umständen nie zustande kommen würde. Um dabei einem Gesprächspartner oder einer Gesprächspartnerin zugewiesen zu werden, müssen Interessenten zunächst einige Ja-Nein-Fragen beantworten. Wie beispielsweise, ist die Welt heute ein besserer Ort als vor 20 Jahren? Sollten alle Länder Geflüchtete aufnehmen? Sollte Klimaschutz immer Priorität haben? Es sollen diskursive Demarkationslinien überwunden werden, Perspektiven, die geografisch und ideell weit auseinanderliegen, aufeinandertreffen. Nun lautete eine der Ja-Nein-Fragen, die den Teilnehmenden gestellt wird und mit der Die Zeit auf Twitter für das Experiment geworben hatte, Zitat, sollten Menschen jeden Geschlechts die gleichen Rechte haben? Lassen Sie die Frage mal kurz sacken. Sollten Menschen jeden Geschlechts die gleichen Rechte haben? Offensichtlich geht es bei der Frage darum, Menschen zu finden, die der Ansicht sind, dass nicht alle Geschlechter gleiche Rechte haben sollten, damit sie dann an jemanden vermittelt werden, der vom Gegenteil überzeugt ist. Was aber stattdessen passiert? Man stellt fundamentale Menschenrechte zur Verhandlung, indem man suggeriert, dass der universelle Wert der Gleichheit der Menschen zur Diskussion stehen kann. Es geht hierbei wohlgemerkt nicht um ein rhetorisches Gedankenspiel im Debattierclub, wo jemand eine unvertretbare Position einnimmt, um die Kraft seiner Argumentation zu demonstrieren, sondern um tatsächliche, echte Meinungen. Es stellt sich die Frage, warum Zeit Online bzw. die Zeit insbesondere mit solch einer Fragestellung auf das Experiment hinweisen möchte. Die Kommunikationswissenschaftlerin und Host des Medienpodcasts Quoted, Nadia Sabura, die diesen Sachverhalt auf Twitter sichtbar gemacht hat, schrieb in ihrer Kritik richtigerweise, Zitat, Menschenrechte oder soll man es lassen? Stets ein Top-Click-Treiber. Auf Kosten der Sicherheit ihrer Mitmenschen. Die Zeit löschte die bewerbende Kachel mit der obskuren Frage von ihren digitalen Kanälen. Die Frage selbst ist allerdings weiterhin Teil des Fragenkatalogs, wenn man an diesem Weltgespräch teilnehmen möchte. Auf Twitter erklärt die Zeit, Zitat, je uneiniger die Angemeldeten sind und je weiter sie voneinander entfernt leben, desto wahrscheinlicher ist es, dass unser Algorithmus sie zusammenbringt. Und weiter, die Frage, sollten Menschen jeden Geschlechts die gleichen Rechte haben, ist bedauerlicherweise ebenfalls eine, bei der es weltweit keinen Konsens gibt. Zwar betont die Zeit, dass sie sich das Infragestellen grundlegender Menschenrechte nicht zu eigen macht. Zitat, dass wir die Teilnehmenden über diese Frage diskutieren lassen, bedeutet nicht, dass wir selbst die gleichen Rechte aller Geschlechter infrage stellen. Aber damit macht man es sich dann doch zu einfach. Die Zeit und ihre Online-Redaktion hat eine Verantwortung für die Bühne, auf der die eigentlich unverhandelbaren Werte dann doch als verhandelbar präsentiert werden. So ein bisschen Menschenfeindlichkeit, angeblich um einen echten Austausch zu ermöglichen, kann das der Maßstab für ein Gespräch sein? Das Zulassen von Menschenverachtung? Dass es Menschen gibt, welche die Gleichberechtigung aller Menschen ablehnen, bedeutet nicht, dass es journalistisch vertretbar ist, diese Position im Namen des Dialogs zuzulassen. Die Verantwortung eines journalistischen Mediums verpflichtet dazu, hier eine Seite einzunehmen, die der Unverhandelbarkeit der Menschenrechte.
Die Meinung von Medias Res Kolumnistin Samira El-Wazir. Russland treibt die Russifizierung der besetzten Gebiete in der Ukraine voran. Das berichtete das britische Verteidigungsministerium in London vor einem Monat unter Berufung auf Geheimdienstinformation. Konkret bedeutet das, bis zum 1. Juni muss jeder einen russischen Pass haben, Kinder bekommen russische Schulbücher und bezahlt wird in Rubeln. Ein weiteres wichtiges Element ist das russische Fernsehen. Die ukrainischen Sender wurden schon bald nach dem Einmarsch der russischen Armee abgeschaltet. In den Fernsehgeräten flimmerten stattdessen die staats- und staatsnahen Programme aus Moskau. Im Herbst dann gründeten die Besatzer eigene Lokalsender. Gesine Dornblüt aus dem Deutschlandradio Ukraine-Team hat sich die Propagandakanäle genauer angeschaut.
Ein Beitrag im Lokalsender Mariupol 24. Die junge Reporterin steht in einer der wenigen nicht zerstörten Straßen der fast komplett zerbombten Stadt und fragt Passanten, wie sie den Sommer verbringen wollen. Am Strand spazieren gehen, antwortet ein junger Mann. Was auch sonst. Bisher habe noch keine Freizeiteinrichtung wieder geöffnet. Die Reporterin möchte auch wissen, was die Menschen in Mariupol im Sommer am liebsten essen. Akroschka, verrät eine Frau. Die traditionelle kalte Suppe mache satt und erfrische. Es ist ein Anflug von Normalität, den der Fernsehsender Mariupol 24 vortäuscht. Im Spätsommer 2022 wurde er gegründet und vor der Kamera stehen vor allem junge Frauen. Ksenia Misurevich ist Anfang 20 und ein Star unter ihnen. Sie studiert noch. Mal präsentiert sie mit strenger Frisur die Nachrichten, mal führt sie in glamourösem Outfit durch die Frühsendung oder ist in Anorak und Turnschuhen als Reporterin unterwegs. Sie wurde schon ins Staatsfernsehen nach St. Petersburg eingeladen.
Dort sagte sie über sich selbst: Mein Sternzeichen ist Fisch. Ich kann mich anpassen. Ich kann so und so sein. Ich bin flexibel. Das betrifft auch ihre Einstellungen. Ksenia Misurevich stammt aus dem bereits 2014 von Russland besetzten Donetsk. Zum Studium zog sie in das damals noch von der Ukraine kontrollierte Mariupol, begann als 19-Jährige bei dem damals noch ukrainischsprachigen Lokalsender. Dessen Chef prophezeite ihr eine Karriere beim Fernsehen in Kiew. Nun verbreitet sie russische Propaganda. Die Journalistin Regina Gimalova vom exilrussischen Online-Portal Vjorstka hat die Inhalte der jungen Sender ausführlich analysiert und sagte dem ukrainischen Auslandsfernsehen Freedom TV: Diese Regionalsender bekommen dieselben Anweisungen aus dem Kreml wie die landesweiten Kanäle. Sie versuchen, deren Inhalte zu kopieren und ergänzen sie um ein paar regionale Komponenten. Im Prinzip zeigen die regionalen Propagandakanäle alle das Gleiche. Die NATO-Staaten sind unsere Feinde, die NATO greift uns an. In der Stadt gab es einen Subotnik, Dank an den Vorsitzenden der Bezirksverwaltung. Ein Subotnik ist ein gemeinschaftlicher Arbeitseinsatz am Wochenende, ein Überbleibsel aus Sowjetzeiten. Auch die Historikerin Susanne Spahn erkennt in den Inhalten der Besatzungssender ein Muster. Spahn beschäftigt sich seit Jahren mit russischer Propaganda und hat die Talkshow-Inhalte der landesweiten russischen Sender ausgewertet.
Da machte man ja keinen Hehl daraus, dass man die Leute da in der Ukraine jetzt umerziehen müsse. Also es hieß zum Beispiel bei Lehrern, also ukrainischen Lehrern, die sich weigerten, jetzt an den Schulen zu unterrichten und da den russischen Patriotismus zu verkünden, hieß es, die müsse man jetzt also zur Heimatliebe erziehen und doch mal wieder ein ordentliches Konzentrationslager bauen. Und ich denke, dass man jetzt schon begriffen hat, dass man jetzt allein mit dieser Knute bei der örtlichen Bevölkerung nicht weit kommt.
Stattdessen wolle man die Menschen wieder positiv stimmen, meint Spahn.
Alles wird gut, wenn auch nicht sofort. Ja, das hat mich sofort an die Versprechung des Kommunismus erinnert. Ja, der Kommunismus kommt irgendwann, aber keiner weiß wann. Und vor allem, hier sehen Sie ja nun hübsche Mädchen.
Die werden vor allem von einer Person angeworben, dem Medienmanager Alexander Malkiewicz. Er besorgt auch Studioausrüstung und finanziert das unter anderem mit Geld aus einer Stiftung des russischen Präsidenten. Zugleich soll Malkiewicz enge Verbindungen zu Jewgeni Prigozhin unterhalten, dem Chef der russischen Privatarmee Wagner, der neben vielen anderen Unternehmen auch eine Medienholding unterhält. Die Journalistin Regina Gimalova sagt über Malkiewicz: Er gilt in Russland als Rekordhalter im Aufbau regionaler Fernsehsender. Er hat dafür sogar mal einen Preis bekommen. Malkiewicz hat in den besetzten Gebieten eine eigene Schule für junge Journalisten gegründet, bringt ihnen bei, Propaganda zu verbreiten und lässt sie sich dann live auf Sendung freischwimmen. Es sind sogar Kinder dabei, 15, 16-Jährige. Die werden, gelinde gesagt, in die Irre geleitet. Die Aufbauarbeit erinnere sie in vielem daran, wie russische Propagandisten nach 2014 Sender und Verlagshäuser in Luhansk und Donetsk besetzten, sagt Gimalova. Eines aber sei anders, die Reichweite. Bewohner der im vergangenen Jahr besetzten Gebiete hätten ihr gesagt, sie schauten die regionalen Propagandakanäle nur, wenn Behördenvertreter oder Uniformierte in der Nähe seien. Ansonsten hätten die Menschen ihre Telegram-Kanäle liebgewonnen und würden diese, sofern es Internet gäbe, den schnell zusammengeschusterten Beiträgen über das angeblich friedliche Leben in ihrer Stadt vorziehen. Unabhängige Studien über die Reichweite der neuen Propagandasender gibt es nicht.
Gesine Dornblüt aus dem Deutschlandradio Ukraine-Team über russische Propagandasender in den russisch besetzten Gebieten in der Ukraine. Das war Medias Res für heute. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie dran. Gleich nach den Nachrichten geht's hier um die Nominierten für den Ingeborg-Bachmann-Preis im Büchermarkt. Ich sag Tschüss, mein Name ist Isabel Klein. Auf Wiederhören.